So. Ich möchte noch die Hände falten und wir wollen unserem Herrn Jesus noch um Gnade bitten, lieber Herr. Jetzt bewahre unsere Herzen und Sinne auf diese Dinge, die wir jetzt miteinander besprechen, sind doch so gegen dein Wort. Aber wir müssen schauen, dass wir dahin durchkommen, weil erst dann können wir sehen, welche Auswirkungen und welche Dinge in unseren Gemeinden so schief laufen, wie sie schief laufen. Und da bewahre uns Herzen und Sinne bei der Betrachtung jetzt. Also das ist ganz wichtig. Ich habe selbst Theologie studiert fürs Lehramt und da kommt man um diese Methode gar nicht herum. Ich war völlig verunsichert und bin dankbar, dass ein Herr Bergmann, ein Herr Busch, ein Herr Sirzin, ein Gerhard Meyer aufklärende Literatur zu diesem Thema Bibelkritik, Bibelauslegung historisch kritisch verfasst haben und ich da ein Stück weit dann auch zur Ruhe kam. Ich hatte eine Berufung bekommen, von dem Herrn in dreifacher Weise, möchte ich jetzt nicht lange erzählen, aber wie ich mich dann mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt habe, dann wurde ich ruhig, weil man dann ein Stück weit auch mitbekommt und merkt, die nach solch einer Methode arbeiten, können gar nicht anders ihre Aussagen über die Heilige Schrift formulieren, als das, was sie von sich gegeben haben. Ein Herr Bultmann sagt einmal, ich wüsste nicht, was Jesus mir an Schuld vergeben sollte. Ja, ich fange mal das Pferd von hinten auf. Ein Herr Tolsch, wir kommen nachher gleich noch drauf, er sagt einmal in einer Konferenz, meine Herren, es wackelt alles. Und wenn ich damit das so sage, es wackelt alles, das sind nur drei Worte, dann wird ein Stück weit deutlich, dass dieser Mann, der federführend hier in dieser historisch-kritischen Methode im 19. Jahrhundert war, wie Sie eigentlich schon gesehen haben, wenn wir das anwenden, dann wird es kritisch. Bibelkritik ist ja nichts Neues. Ich fange einfach mal an, Bibelauslegung, Geschichte der Bibelkritik. Da haben wir den Sündenfall. Ja? Sollte Gott gesagt haben, ne, das war ja schon die erste Bibelkritik, die dort Adam und Eva aufgetischt wurden, sollte Gott gesagt haben. Wenn wir weitergehen, ich möchte das nicht zu sehr ausbreiten, haben wir immer wieder die Sektierer, die das, was Gott gesagt hat, in Frage gestellt haben. Die gnostischen Theologen, Gnosis bedeutet Erkenntnis, die also über die erhöhte Erkenntnis dann den Weg zu Gott gesucht haben, gemeint haben, das gibt so eine Zweiklassen, Christentum, Gesellschaft, die einen, die Erkenntnis nicht haben und die anderen, die eine Erkenntnis haben. Und von daher haben wir auch schon den ersten Johannesbrief, der mit dieser Frage der Gnosis kämpft. Marcion, der erste Vertreter hier, gestorben 160 nach Christus, hat ja schon die erste Bibelkritik der Gemeinde in Rom präsentiert. Es war ein reicher Rädersohn aus Byzanz und er kam nach Rom und präsentierte sein marzionisches Evangelium. Ja, die Kirche gab es bis 600 nach Christus ungefähr. Jetzt, was war da das Besondere? Die Gemeinde in Rom prüfte das. Marcion sagte, dieser Gott ist nur ein Gott der Liebe. Alles, was mit Gericht und dergleichen zu tun hat, rausgestrichen. Also das ganze Alte Testament, auf Wiedersehen. Alles, was nicht mit Liebe zu tun hatte, in den Evangelien rausgestrichen. Es blieb dann natürlich nicht viel übrig. Und er präsentierte das nebst einer großen Spende 200.000 Sesterzen, das war ein Rittergut. Die Gemeinde prüfte und sagte: Marzion, damals gab es ja die Evangelien, die kursierten schon, Paulus' Briefe kursierten auch, also, aber man wusste nicht genau, ja, welche Evangelien und dann kam jetzt Marzion noch auf den Plan. Und die Gemeinde sagte dann in Rom: Tut uns leid, Marzion, entweder du widerrufst oder du gehst. Es gibt hier kein Zwischending. Er widerrief nicht und sie gaben ihm seinen großen Geldbetrag und sein Evangelium wieder mit. Und er verschwand. Und die Kirche hat nachher in Byzanz noch ungefähr bis 600 ihr Unwesen getrieben, aber dann wurde sie auch verschlungen. Bibelkritik. Der Grundsatz dieser Bibelkritik ist eigentlich auf einen guten Nenner zu bringen, nicht Offenbarung, sondern Philosophie, die letztendlich hier, wie soll ich sagen, in der frommen Kleide auch erscheint. Die alte Kirche bis zum Mittelalter hatte nicht unbedingt Marzion folgen können. Man hat die Verfasserschaft einiger Bücher in Frage gestellt, einige Psalmen, dann die Frage des Pentateuch, Esra zugeschrieben und so weiter. Also das war jetzt nicht die Bibelkritik im eigentlichen Sinne, die wir jetzt heute kennen, sondern es war die Kritik in ganz kleiner Form, dass man die Verfasserschaft und dies und jenes dann eben in Frage gestellt hat. Zwei Teile bei Jesaja und so weiter. Man ging dann von Formen aus, die eben auch dort bei Jesaja zu finden sind. Wir gehen mal zur Reformationszeit. Ich mache den Sprung jetzt geschwind zu Luther, der vor der Reformationszeit und in der Reformationszeit natürlich auch seine Fragen an die Schrift gehabt hat. Wir wissen alle, Jakobusbrief, nicht? Das war also für ihn eine strohende Epistel. Aber es war mehr eine subjektive Infragestellung als eine öffentliche Kritik, die auch Luther hier gehabt hat. Er sagt nachher, 1532 revidiert er auch das, was er über die Jakobusschrift gesagt hat. Er sagt wörtlich: Wir müssen die Propheten und Apostel lassen auf dem Pult sitzen und wir hienieden zu ihren Füßen hören, was sie sagen und nicht sagen, was sie hören müssen. Luther hat also im Wesentlichen an der Schrift und an diesen Dingen alle festgehalten. Wir haben jetzt die vier Soli, die ja nicht unbedingt Luther so formuliert hat, aber die letztendlich die Quintessenz all dessen ist, was er wieder neu gefunden hat. Wir haben bei Luther dann die Auseinandersetzung in der Abendmahlfrage mit Zwingli und Calvin. Also es gibt da, ein Ringen um die Positionen, aber das, was jetzt die eigentliche Kritik, die heute geübt wird, ist noch nicht zu finden. Dann haben wir die Abgrenzung zu Karlstadt, der doch mehr ins Schwärmerische dann auch ging, aber Luther bleibt auch hier klar. Wir kommen zu dieser katholischen Richtung. Marcius Andreas, der war Rechtsanwalt und hat also aus der katholischen Richtung jetzt hier die Kritik vorangetrieben und eben die Geschichtsdokumente, die wir in der Schrift haben, als völlig unglaubwürdig dargestellt. Die Schrift soll gegenüber der Tradition und dem kirchlichen Lehramt in dieser Weise relativiert werden. Die katholische Kirche hat ja letztendlich das Geschichtsverständnis auch so, dass das letztendlich neben der Schrift als Offenbarungsquelle dient. Auch die orthodoxe Kirche ist da in dieser Richtung. Nur die orthodoxe Kirche ist jetzt eben auf das Mönchtum übergegangen, wo sie jetzt in ihre Tradition bewahren. Und die katholische Kirche geht über die Konzilien und das Papsttum, ein anderer Weg, der hier eingeschlagen wird. Das Lehramt soll nicht relativiert, sondern gleichgestellt sein. Und deswegen muss die Schrift in ihrer Autorität und Vollständigkeit natürlich relativiert werden. Dann haben wir Hugo Grotius in seiner als Philosoph Aufklärungsphilosophie beginnend mit Thomas Hobbes und Spinoza, der Jude, wo das erste Mal dann auch die Vernunft für das Beurteilen und Verfassen dieser Schriften als Prämisse angesehen wird. Auch hier haben wir natürlich immer wieder die Anfragen, die kommen, die Verfasserschaft der einzelnen Bücher, Esra, Daniel, Nehemia, Chronikbücher und so weiter, die von Ihnen dann auch in Frage gestellt wurden. 1685 haben wir den Holländer Clericus, der als erster jetzt anfängt, Bibelkritik und Rationalismus der Aufklärung ein Stück weit zusammenzuschmelzen. Die Aufklärung hat natürlich die Prämisse, die Unfehlbarkeit der Vernunft des Menschen, die für sie letztendlich auf den Thron gehoben wird. Und hier sehen wir nachher in der Aufklärung diesen Paradigmenwechsel, also den Leitkulturwechsel. Ja, der Mensch wird Maßstab aller Dinge und nicht mehr die Schrift oder auch das, was die Kirche letztendlich gesagt hat. Dogmen und so weiter. Und damit haben wir natürlich die Beurteilung dessen, was in der Schrift ist, als zufällige Geschichtswahrheiten. Dagegen seien die Vernunftwahrheiten notwendig und zu allen Zeiten einsichtig. Also wir merken ja, es kippt jetzt, das ganze Boot kippt um und daher muss eben die Schrift kritisch von der Vernunft her untersucht werden. Wir kommen zu Johann Salomo Semmler. Wir merken, das geht jetzt steil in die Aufklärung hinein. Er ist der Erste, auch so, er hat eine Abhandlung von freier Untersuchung des Kanons geschrieben und da stellt er fest, dass der Kanon rein geschichtlich entstanden ist und deswegen über die Wahrheit einer Schriftstelle noch nichts besagt. Nur weil sie im biblischen Kanon drin steht. Vielleicht muss jetzt noch vorgeschickt werden, der Kanon ist ja über das Konzil von Chalcedon, Nizza, muss ich nochmal nachschauen, drittes, viertes Jahrhundert überhaupt erst entstanden und Marcion mit seiner fundamentalen Kritik an diesem Bibelwerk AT Ente, Ente gab es bis zu der Zeit ja noch nicht in dieser, soll ich sagen, Kanonisierung, in dieser Zusammenstellung, hat der Marcion ein Stück weit dazu geführt, dass die Kirche überhaupt gefragt hat, ja, welche Schriften sind denn jetzt für uns Autorität? Ja, und auch über solche Kanäle dieser Bibelkritik war dann die Kirche ein Stück weit gefordert, zu sagen, wir müssen jetzt einfach herangehen und fragen und schauen, welche Schriften die da kursieren, Thomas-Evangelium, Barnabas-Evangelium und, war ja alles am Kursieren. Ja, welche Schriften gelten denn jetzt als Autorität und als Wort Gottes? Und jetzt geht es wieder zurück. Das Wort Gottes, was bisher in der Reformation und auch in der Voraufklärung noch galt, immer schon mit ein bisschen Abstrichen, wird jetzt durch die Vernunfterklärung ein Stück weit relativiert. Semmler unterscheidet streng zwischen Wort Gottes und das Wort der Heiligen Schrift. Nicht? Und wir merken jetzt wird es schon kritisch. Also in der Bibel gibt es Wort Gottes, natürlich, das bestreiten wir gar nicht, aber es ist lange nicht alles Wort Gottes. Und die große Frage ist natürlich dann, was ist jetzt Wort Gottes? Wer kann uns jetzt sagen, was Wort Gottes ist? Und da hilft uns nach ihrer Ansicht die Vernunft. Und schon sind wir schwer am Schwimmen. Ich möchte jetzt auf die Uhr. Ja, zu unserem guten Herrn Teufel. Ich hatte gerade das Zitat schon gesagt hier. Was ist in der Konferenz, nicht was die er da, wo er war, und sagt, meine Herren, es wackelt alles. Ich möchte ein wenig abkürzen, dass wir die Geschichte nachher auch zum Eigentlichen dann kommen. Teufel 1865 bis 1923 sagt, dass es eine Methode jetzt geben muss, die rein von der Vernunft her, von unserem Wesen her, bestimmt ist. Und er meint damit eine ganz neue Weltanschauung. Methode bedeutet hier letztendlich für ihn ein technisches Handwerkzeug, mit dem wir die Bibel anschauen können. Welche Maßgaben? Drei Dinge in dieser Denkweise hat er jetzt herausformuliert. Drei Grundbriefe. Die prinzipielle Gewöhnung an Kritik. Das zweite. Die Analogie, die Gleichartigkeit alles historischen Geschehens und die sogenannte Korrelation, jedes Geschehen ist aus dem anderen ableitbar. Vielleicht noch einige Takte dazu. Der kritische Umgang kann nicht mehr als Wahrscheinlichkeitsbeurteilung sein. Also wir können nach ihm nicht mehr deutlich sagen, das ist so. Sondern jetzt wird es sehr relativ. Ich denke, es könnte so sein. Das ist jetzt das prinzipielle Gewöhnen an Kritik. Es verunsichert den biblischen Glauben. Die biblischen Tatsachen, die bis zu der Zeit in der Regel alle klar waren, sind schwammig. Ich habe auch hier ein Blatt, also ihr braucht es nicht mitschreiben. Ihr kriegt das nachher alle. Wenn ihr es jetzt gleich wollt, könnt ihr es auch gerne gleich austeilen. Ja, ja, wir können das eine schon durchlaufen lassen. Bist du richtig? Ich habe das so in Gelb dann auch, dann sieht man das auch alles verfügbar. Einerseits sagt er, verunsichert das, dieses generelle Gewöhnen an Kritik. Andererseits sagt er aber auch, es macht uns demütig, dass wir niemals etwas sagen können, das ist so. Kleines Beispiel, Jesus sagt, ich bin der Weg. Ja, völlig klar. Aber er sagt, das kann eigentlich nicht sein, das ist nur einen und das macht uns demütig. Also ein etwas fromm verbrämtes, ja. Wir könnten also immer nur Wahrscheinlichkeiten von uns geben, aber nie Wirklichkeiten und Wahrheiten. Das wäre das Gewöhnen an Kritik. Der zweite Schlüssel, die Analogie. Sie setzt die prinzipielle Gleichartigkeit alles historischen Geschehens voraus. Das heißt also, wenn einer gestorben ist,
dann
ist er gestorben, weil alle sterben. Aber ja, da kommt einer nach drei Tagen und das kann nicht sein, weil das bisher nie gewesen ist. Deswegen kann das nicht sein. Ja? Und deswegen muss es auch anders dargestellt werden. Damals geschah nichts anderes, als was heute auch geschieht. Was für eine grundsätzliche Haltung steht da eigentlich dahinter? Und das müssen wir einfach als Hintergrund noch ein Stück weit sehen. Der Evolutionismus kam da gerade so auf, dass wir es mit einem immanenten und nicht mit einem transzendenten Weltbild zu tun haben. Ich verdeutsche nochmal. Immanent heißt innerweltlich. Weil wir nur innerweltlich denken können, geprägt auch durch naturwissenschaftliche Dinge, dass ja, der Rationalismus fasst das weltliche Wissenschaftliche, aber nicht das Übersinnliche. Das heißt, alles, unser ganzes Weltbild ist nach dieser Theologie immanent. Es gibt keinen Gott, der von außen in dieses Geschehen unseres Lebens hineingegriffen hat, jetzt hineingreift und in Zukunft auch nicht hineingreifen kann, weil es den gar nicht gibt. Wow. Das heißt, die transzendente Komponente, es gibt einen Gott, wie wir gestern in Jesaja 1 gehört haben, Gott hat gesprochen. Der spricht von außen, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Ja? Spricht von außen in unser Geschehen hinein, den gibt es nicht. Das ist psychologischer Schnickschnack und lässt sich auf diese Weise erklären. Also alles, was wir heute erleben, ist in der Geschichte irgendwo schon einmal da gewesen oder wir haben es mit einem Mythos oder einer Legende zu tun. Drittens, alles historische Geschehen, die Korrelation, ist aus anderem ableitbar. Das resultiert eigentlich aus dem zweiten Punkt. Man kann also alles Geschehen kausal, Ursache und Wirkung, erklären. Das ist letztendlich das. Und es gibt keinen Punkt, der gegenseitigen Beeinflussung und Verflechtung entzogen wäre. Bedeutet im Klartext, wir haben es immer dann auch zu tun mit, wenn wir biblische Texte uns anschauen, wo sind sie letztendlich geschrieben? Ja, sie sind ja irgendwo verknüpft mit dem, was andere Kulturen auch haben. Und wir merken, da gerät das gesamte originäre, vollkommene, ewige, was wir gestern und heute so gehört haben, des Wortes Gottes einfach aus den Fugen. Wenn dem so wäre, dann ist nach Teufel und auch nach den anderen, wenn wir nachher die Punkte uns ein bisschen anschauen, die Bibel nur ein Produkt einer gewissen Zeit, mehr aber nicht. Es gibt dann eine in der Geschichte waltende und sich fortschreitende, offenbarende Aktion gibt es nicht. Es gibt lediglich eine Vernunft, die hier letztendlich diese Dinge versucht, ein wenig auf unsere Ebene zu transferieren. Das Christentum kann keineswegs in seinem persönlichen Glauben an Gott aus diesem Grunde Absolutheitsanspruch einfordern. Soweit einmal der Herr Kolsch. Wir sehen, wir erahnen schon ein Stück weit, was sich daraus dann ergibt. Wir gehen zu den einzelnen Arbeitsschritten, wobei ich jetzt dieses Schema noch einmal habe als Gesamtes. Diese einzelnen Punkte, die jetzt hier Textkritik, Literarkritik und so weiter, die rechte und linke Seite, wenn wir das in der Übersicht ein Stück weit uns immer wieder holen, ich kann es so nicht darstellen, deswegen habe ich die einzelnen Punkte jetzt einfach mal so, dass wir kurz und bündig das uns anschauen. Zielsetzung: den ursprünglichen Sinn eines Textes, wie ich es hier auch genannt habe, theologische Aussagen zu erfassen. Ich denke, das ist auch wichtig, da können wir gar nicht drüber diskutieren. Es ist wichtig, dass wir uns gründlich auch mit dem Text beschäftigen. Auch die Sprachen sind dazu nötig, und da kann man gar nicht irgendetwas sagen. Denkweisen der jeweiligen Zeit deutlich machen, ist auch nicht unbedingt das Schlechteste. Es ist immer nur die Frage, gibt mir das nachher den Maßstab zur Beurteilung? Also ich denke, es ist auch gar nicht zu verwerfen, zu wissen, wie die Babylonier gelebt haben. Wenn ich Daniel im Exil sehe, ist es doch wichtig zu sehen, warum benennen denn die das überhaupt die vier Herren? Ja? Was läuft denn da ab? Wieso kriegen die da eine Speise vorgesetzt? Und warum sagt Daniel, tut mir leid, ich möchte das nicht essen? Nicht? Also da muss man doch schon schauen, warum ist das so? Ich denke, das ist ganz auch. Also deswegen ist das per se jetzt die Zielsetzung nicht unbedingt, wie soll ich sagen, wir können einen Bausch und Bogen wegschauen, sondern ich denke, das, was sich darauf aufbaut, Das ist das Entscheidende. Textkritik. Den ursprünglichen biblischen Text und jetzt herstellen. Ich habe es extra hier so übernommen. Herstellen. Das heißt, wir, die jetzt so arbeiten, sind bestrebt, hinter diesen Text zurückzufragen. Wie ist eigentlich der ursprüngliche Text? Gibt es da vielleicht noch Textbausteine, die da nicht verortet sind und die wir jetzt irgendwo finden können? Vergleich von Abschriften zur Rekonstruktion des ursprünglichen Wortlautes. Im Prinzip kann man da auch nichts dagegen sagen, aber das haben schon viele gemacht. Nestle Aland im Neuen Testament, ja, und so weiter. Um ein Stück weit das, was wirklich, man ist ja natürlich völlig klar, man möchte natürlich die Schriften haben, die am nächsten und am engsten auch an dem Geschehen überhaupt dran sind. Ja, das ist eigentlich auch etwas Wichtiges. Welcher synoptische Evangeliumstext kommt dem ursprünglichen Text am nächsten? Das wäre Textkritik. Man kann im Prinzip da jetzt an dieser Textarbeit noch nicht, da will ich sagen, groß rummeckern. Es ist wichtig, dass wir diese Fragen stellen. Ja, wir hätten eigentlich gerne immer, dass wir möglichst nah auch an dem Geschehen die Texte auch verorten können. Und je weiter es weg ist, desto eher ist dann vielleicht auch die Gefahr gegeben, dass da irgendwelche Dinge auf einmal noch dazu oder weggenommen worden sind. Wir haben es jetzt halt über Qumran gesehen, die Funde in Qumran, ja, die Jesaja-Texte da analysiert haben, dass der Text, den sie in Qumran gefunden haben, mit dem ältesten Text, den sie bisher hatten, fast identisch war. Also das heißt, dass hier eine ganz lange Abschreibtradition da war, die ganz genau kopiert hat. Heute legen wir das Ding auf den Kopierer und sagen, da hast du 100% das Original. Das wäre damals schön gewesen. Sie haben in langen Jahren abgeschrieben, die Buchstaben gezählt, ja, und so weiter. Und wenn da eine kleine Differenz war, wurde die ganze Schriftrolle beerdigt. Nicht verbrannt oder als Kopierpapier benutzt, sondern beerdigt. Ja. Also so genau war damals die Tradition auch der Abschreibung. Nur das mal noch nebenbei. Literarkritik, Untersuchung auf Brüche, Widersprüche, Dubletten, schriftliche Quellen, Zusätze, verschiedene Bearbeitungsschichten zu identifizieren. Und jetzt wird es natürlich, ja, wer sagt mir, dass dann die eine Schicht vor der anderen? Und wenn wir jetzt diese einzelnen Punkte haben, dann müssten wir es eigentlich im Gesamten immer sehen. Da kommen jetzt eben auch noch andere Elemente da rein. Ich habe nachher noch eine Skizze. Ja. Welche literarischen Quellen liegen zugrunde? Jahwes oder Priesterschrift, nicht? Weil eben im 1. Mose 1 der Name wechselt. Einmal von Jahwe, dann auf einen anderen Namen hier und dann die Zwei-Quellen-Theorie, wo man eben denkt, der eine hat vom anderen abgeschrieben, es muss zwei Originalquellen gegeben haben und da haben sie dann immer fröhlich voneinander sich bedient und eben auch noch dazu oder weggenommen. Das ist dann eben auch die Interpretation. Nachträgliche Ergänzungen der einzelnen Literaten. Überlieferungsgeschichte. Verortung des Textes in seiner Entstehungsgeschichte. Klärung der Autorenschaft, sozialen und religiösen Umfeld. Das ist der sogenannte Sitz im Leben. Bin ich da richtig? Sitz im Leben? Nee, müssen wir nochmal woanders gucken. Neues Testament. In welcher Weise wurden die Worte Jesu durch die Verkündigung der frühen Gemeinde überliefert? Ja, wichtige Fragen, aber da die Verortung des Textes in seiner Entstehungszeit, Klärung der Autorenschaft, soziales, religiöses Umfeld, da wird es schon schwierig, um hier verbindliche Aussagen zu machen. Die Redaktionskritik, die Feststellung des theologischen Standpunktes des Endredakteurs. Und jetzt merken wir, ja, wer kann uns genau sagen, was der damals gedacht hat? Also ja, das sind jetzt die Spekulationen, die eben auch hier noch reinkommen. Gesichtspunkte der Auswahl, überlieferte Tradition, Veränderung, theologische Absichten, ja, Messias-Geheimnis des Markus und so weiter in den Evangelien. Also da ist sehr viel, wie soll ich sagen, Feingefühl kann man es nicht nennen, aber sehr viel Interpretationsspielraum da. Form- und Gattungskritik, die Bestimmung der Gattung des Textes, Suche nach dem Sitz im Leben. Der Sitz im Leben bedeutet, das ist die ursprüngliche soziale und kulturelle Situation bei der Textentstehung. Die wäre für mich noch ausschlaggebend. Was bedeutet, was haben die Leute damals gedacht, welche Tradition hatten sie? Und aus diesem Grunde haben sie das so geschrieben. Da ist also auch wieder die Geschichtswissenschaft, die uns hier letztendlich die Aussage macht, ist dieses, was sie dort hingeschrieben haben, verbindlich richtig oder war das einfach nur ein Produkt der damaligen Zeit? Die Traditionsgeschichte sucht nach vorliterarischen mündlichen Überlieferungen und Entwicklungen, Begriffen und Vorstellungen. Und da merken wir, da wird es jetzt ganz heftig. Ja, wer sagt mir, dass das auch so war? Ja, und jetzt guckt man eben, wenn das biblische Fundament an Schriften da ist, dann guckt man eben bei den Babyloniern, bei den Ägyptern und, was gibt es dort Vergleichbares? Und wenn es dort eben keine absoluten Ansprüche gibt, dann wird es auch in der Schrift keine absoluten Aussagen geben können, einfach aus der Korrelation heraus. Historische Rückfrage, was ist tatsächlich so passiert? Ganz auffällig ist es in der Leben-Jesu-Forschung, Albert Schweitzer gehört auch mit rein, wo sie gedacht haben, jetzt was ist denn das, was wir hier haben an Evangelien und Berichten, da wollen wir jetzt dahinter fragen. Das sind Glaubenszeugnisse, aber keine historischen Wahrheiten. Und jetzt müssen wir noch einmal dahinter nachfragen, wie hat Jesus, der Historische, wirklich gelebt? Es ist ein etwas seltsames Denken, weil wir das, was wir vor uns haben in den Evangelien, eigentlich als wahr und richtig und geschehen, als historisch wahr ansehen. Da ist dort aber viele Dinge, die mit unserem Verstand nicht in Einklang kommen, gibt Sturmstillung, Brotvermehrung und so weiter. Kann man die ganzen Wunder da rein tun. Deswegen muss es, sind es Glaubensaussagen, keine historischen Realitäten. Und jetzt müssen wir dahinter nachfragen, ich habe nachher noch ein Zitat von David Friedrich Strauss, dem führenden Mann aus dem 19. Jahrhundert, der sich damit beschäftigt hat. Ja, und jetzt fragen Sie nach, ja, wie hat denn Jesus wirklich gelebt? Ja, schüttelt den Kopf. Ja, es gibt natürlich auch außerbiblische Zeugnisse, Josephus Flavius, Tacitus und so weiter, ein paar, aber die beschränken sich auf einige wenige Sätze und das dreht sich dann in der Regel um das Kreuzigungsgeschehen und diese ganzen Sachen, Pilatus und Kaiphas. Und da ist nicht viel zu holen, also bleiben Sie unter Strich irgendwo und sagen, ja, wir können eigentlich gar keine Aussagen über den historischen Jesus machen, den es da gegeben hätte. Und das seht ihr in Traditionsgeschichte. Wow, jetzt haben wir das Ganze als Päckchen. So. Wir wollen jetzt nochmal schauen, ganz kurz noch ein kleines, das tue ich euch jetzt noch zumuten, wie arbeitet das alles zusammen? Das sind ja diese einzelnen Bausteine und wenn wir jetzt hier das Prozedere, wenn jetzt ein Pfarrer oder wie auch immer, der Theologie studiert, einen Text bearbeiten muss, wie geht der dann vor? Er hat BH, das biblische Hebräisch, oder das NTG, das neutestamentliche Griechisch. Und jetzt versucht er mittels dieser Textkritik, TK, ja, herauszufinden den ursprünglichen Sinn, den ursprünglichen Text. Und jetzt kommt hier hinein FG, Formgeschichte, und TG, Traditionsgeschichte. Das heißt, die älteste Schriftstufe und die älteste mündliche Stufe wird jetzt mit hinein, ja, balanciert. LK, Literaturkritik, also um welche Gattung handelt es sich hier? Gibt es Brüche? Gibt es dies und jenes? Ja, und damit wird der ganze Text eigentlich destrukturiert, das heißt auseinandergenommen. Und jetzt in der Überlieferungsgeschichte versucht man dann mit diesem das Ganze wieder zusammenzubasteln, um dann das Ding hier in einer Synthese zu rekonstruieren. Redaktionsgeschichte oder Redaktionskritik mittels Sitz im Leben, die Formgeschichte und die Traditionsgeschichte würden dann zu dem ursprünglichen und eigentlich richtigen Text führen. Also wir merken, das ist es ist aber so. Ja, das ist, ja, das macht das, also ich kann, es ist mir auch immer wieder ein gedanklicher Balanceakt, ja, wenn ich dies hier so sehe. Wie wirkt sich das aus? Wir wollen natürlich gar nicht stehen bleiben. Wie wirkt sich das aus? Die Frage nach dem Glauben wird flüssig. Wir glauben nicht mehr an, sondern wir glauben an unseren Glauben. Das ist die Folge davon. Der Glaube hat keinen Anhaltspunkt mehr, kein festes Fundament. Und das bedeutet, ich glaube nur noch an meinen eigenen Glauben. Ich bin ja auch gläubig. Ja, natürlich. Alles, was wir in der Schrift haben, wird hinterfragt. Vor allen Dingen das, was mit unserer Vernunft nicht in Übereinstimmung geht. Das ist die große Frage. Ich wollte in der einen Gemeinde, Markusgemeinde, wo wir mal waren, habe ich dann gesagt, lass uns doch mal die Erzväter im Männerkreis dort durchnehmen. Der Pfarrer fuhr mir also ganz vehement gegen den Strich und sagte, nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ich habe dann hinterher mitgekriegt, warum. Weil für ihn das Alte Testament nicht Wort Gottes ist. Es passt nicht in sein Denken und er versteht vieles nicht und seine Vernunft ist da dagegen. Deswegen habe ich dann auch hinterher verstanden, warum er so vehement dagegen ist. Was hat es noch für Konsequenzen?
Dass die Bibel nicht mehr ernst genommen wird und auch in der katholischen Kirche die Bibel immer mehr zur Seite geschoben wird, damit sie ihre eigenen Dinge den Menschen vermitteln können, wie sie das letztendlich sehen und nicht mehr dieses Fundament dieser Bibel letztendlich haben. Und das hier sehe ich nur wie als Satan sagt. Und das ist ein Durcheinanderbringer und der kann ja gar nicht genug durcheinander bringen. Das ist
deswegen habe ich vorhin gesagt, Ingrid, pass auf, es kommt noch schlimmer. Deswegen wollte ich das. Ja, okay, ja.
Ich habe mal gesagt, dass er irgendwie so halt gesagt hat, dass die Bibel halt nur eben auch nur Literatur ist, wie jedes andere Buch auch.
Ja.
Das kann man normalerweise auch, was weiß ich,
ob du Grimms Märchen liest oder die Bibel, das spielt keine Rolle. Ja, da kann man auch über Nietzsche predigen, wie es auch in der Martini-Gemeinde einer mal gemacht hat. Ja, er hat über Nietzsche gepredigt. Das bleibt dann übrig. Es bleibt unterm Strich für den Glauben nichts mehr. Wie ist das ethisch? Und das sehen wir heute. Wie wirkt sich das ethisch aus? Du kannst tun und lassen, was du willst. Das sind ja nur Zeitdokumente. Deswegen ist auch die Frage 3. Mose 18 hier nicht mit Homosexualität und. Es ist alles damals, das gilt alles für die. Ja, wunderbar, damals, kein Thema. Aber bitte nicht heute. Heute haben wir eine andere Gesellschaft, andere Umstände. Die nehmen uns jetzt plötzlich nicht den Maßstab. Wir glauben natürlich auch, also die Bibel wollen wir nicht ganz in den Müll tun, aber als Maßstab bitte doch nicht. Das ist doch antiquiert, das geht doch gar nicht. Ja? Also das heißt, die Frage des Glaubens verschwindet und wie soll ich sagen, reduziert sich eigentlich, hey, ich glaube ja auch. Und dann kommt er zu dem sogenannten Begriff, wie man es überall wieder hört, ja, der Herrgott. Ja, der liebe Gott. Ja, der gute Gott. Diese Begriffe hören wir überall. Aber da hörst du nicht Jesus. Ja, dieser Name ist da drin. Weil Jesus ja auch nur ein guter Mensch war. Was soll's? Ich lese euch nochmal und dann gehen wir an die biblische, an die schriftgemäße aus. Ich habe von diesem guten Herrn David Friedrich Strauss, habe ich gerade schon genannt, den Mann, der die Leben-Jesu-Forschung hier bis ins Exzess getrieben hat. Er gibt sich Rechenschaft in seinem Büchlein, ich habe das extra besorgt, der alte und der neue Glaube. Was haben wir, was bleibt für uns unterm Strich übrig, wenn wir diese Methode anwenden? Und ich bin so dankbar, dass dieser Mann das selber sagt. Wenn jetzt wir Evangelikale, wir Bibeltreue sagen würden, naja, da bleiben wir viel übrig, dann würden sie alle sagen, ah, ihr seid sowieso immer die Hintern, ihr wisst immer besser. Hier sagt einer aus dem eigenen Lager diesen Satz. Ich lese einfach mal, ich muss die Brille runternehmen, dann kann ich besser lesen. Soll ich sie noch ausdrücklich geben, das Fazit aus allem bisherigen? Er sprach also über Auferstehung, über das, was im Alten Testament alles war, nicht Mose durchs Meer und diese ganzen Wunder dort in der Wüste und, auch im Neuen Testament, alles geht er durch und sagt dann, nötig wäre es wahrhaftig nicht, jetzt noch ein Fazit zu geben, unter die Rechnung zu setzen, aber ich möchte um alles nicht selbst dem missliebigsten Worte auszuweichen schreiben. Also meine Überzeugung ist, wenn wir nicht Ausflüchte suchen wollen, wenn wir nicht drehen und deuteln wollen, wenn wir Ja, Ja und Nein, Nein bleiben lassen wollen, kurz, wenn wir als ehrliche, aufrichtige Menschen sprechen wollen, so müssen wir bekennen, wir sind keine Christen mehr. Ich finde das unheimlich mutig und ehrlich, dass hier ein führender Mann, der diese Methode anwendet, zu diesem Ergebnis kommt. Wir sind keine Christen mehr. Das aus dem eigenen Lager. Ich bin dankbar, dass es da steht, sonst wird es mir immer heißen, naja, du bist alles besser. Nein? 1850. Ja, aber der war mittendrin. Ja, das ist einer der führenden Leute in der Jesu-Lebensforschung. Also, da können wir doch sagen, bitte? Genau. Ja, könnt gerne das Ding hier nachmachen. Also, aber das ist mir einfach so wichtig. Aus dem eigenen Lager kommt diese Bewertung. Ein Bultmann hätte das wahrscheinlich nie gesagt, ich bin kein Christ mehr. Ja, aber der hat die Offenheit, den Mut, das so auf den Punkt zu bringen. Wir sind zwar vielleicht Theologen, tun das Wort Gottes hin und her drehen, wie es uns passt, aber wir sind keine Christen mehr. Ich bete noch schnell, dass wir einfach da zur Ruhe kommen, lieber Herr. Siehst du jetzt, wie das alles so durcheinander geht? Hilf uns jetzt, dass wir auch schriftgemäß wieder uns ausrichten, was dein Wort uns wirklich zu geben hat. Amen. Zu Luthers Zeit schenke ich mir jetzt mal die ganzen Sachen aus Zeitgründen. Jetzt die schriftgemäße Bibelbetrachtung, die ich für das nächste Mal. Ich bin aber glücklich, aber wir freuen uns, dass wir da das auch haben, dass wir da reinschauen. Ich möchte es kurz machen, diese Blätter darfst du auch gerne mitnehmen. Das Blatt lohnt sich, dass man das nochmal anschaut. Ja. Irrtumsfreiheit, Harmonisierung, Unterordnung des AT, Autorität und Jesus Christus. Ich habe wieder die einzelnen Teile etwas größer, dass wir da gut mitlesen können. Irrtumsfreiheit. Die buchstäbliche Geltung des Wortlautes der Bibel, wenn da dasteht, Gott hat gesprochen, dann hat er gesprochen. Ja, dann bin ich gefordert zu sagen, ich habe es nicht gehört, ich muss nochmal richtig hören. Ja, aber er hat gesprochen. Verbalinspiration, das heißt, Gott hat jedes Wort gegeben, eingegeben. Wir können dazu auch 2. Petrus 1, 19 bis 21. Es sieht vielleicht so aus, dass man gerade 2. Petrus 1, 19 bis 21, Gott formt Menschen so, dass sie imstande sind, sein Wort zu sagen. Diese Ausführung dazu kann ich eigentlich nur unterstützen. Ja, wenn ein Jeremia schon gegriffen wird, bevor er zum Glauben kam. Andere liegen unter dem Baum, der Amos, und Gott greift ihn. und hat ihn vielleicht schon in seinem ganzen Vorleben bis zu diesem Punkt so geformt, dass er dann auf einmal das so ausdrücken kann, wie Gott ihm das sagt. Andererseits haben wir klare Anweisungen, sag du das so. Und dann haben sie es so gesagt. Ja. Sag du, Samuel, bei der Berufung. Ja, und er sagt ihm das so, dem Eli, wie Gott ihm das gesagt hat. Alle biblischen Aussagen haben das gleiche Gewicht. Ganz wichtig, das AT und das NT ist nicht irgendwie so, dass man sagt, also das AT kann schlecht sein, da steht nichts drin, was du für deinen Glauben irgendwo umsetzen kannst. Nein, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze. Heute werden wir da noch ein bisschen was hören davon. Bibel ist ein in sich geschlossenes Ganzes. Das ist die Irrtumsfreiheit. Die Harmonisierung. Gegensätzliche Aussagen, wo wir immer meinen, na, das haut doch überhaupt nicht hin. Wenn wir es nicht verstehen, muss es doch nicht falsch sein. Einmal ist der Abraham 75 Jahre alt und nachher, wenn man zusammenrechnet, kommt man da gar nicht mehr mit klar. Aber wir wollen es stehen lassen. Die Septuaginta hat es dann anders übersetzt. Also nicht immer gleich sagen, das ist falsch, sondern manchmal hat man einfach die Erkenntnis nicht. Und die Zusammenhänge ja, sind anders, als wir sie jetzt so gleich kennengelernt haben und kennen. Ich habe auch bisher noch keine Widersprüche in der Schrift gefunden. Es ist alles harmonisch. Und dort, wo es unserem Verstand wirklich gegen den Strich geht, da sollen wir es doch einfach stehen lassen. Und nicht wir meinen, müssten das Wort Gottes kritisieren, sondern dann sollen wir doch lieber die Worte, die wir verstehen, umsetzen. Statt dass wir an den Worten dran hängen, ja, wo wir sagen, Mensch, da habe ich so meine Fragezeichen, also muss das falsch sein. Das Alte Testament und das Neue Testament ergänzen sich. Es gibt keine gegensätzliche oder eigenständige Theologie. Es ist ein komplettes Ganzes. Nachher hier bei der Unterordnung AT/NT. Schrift wird mit Schrift ausgelegt. Das heißt, wenn ich eine Sache nicht verstehe, dann schaue ich einfach in der Bibel nach, wo haben wir noch, ich sehe schon, ja, haben wir noch 5 Minuten, bin gleich dort. Ja, dann schauen wir doch bitte in der Bibel nach und sehen dann entsprechende Textstellen, die dieses in anderen Zusammenhängen dann uns verdeutlichen.
Bitte?
Ich bin immer noch halb.
Oder bist du?
Irrtumsfreiheit.
Oder war das jetzt Harmonisierung?
Ja, das ist die Harmonisierung. Okay. Ihr habt es aber auch hier auf dem Zettel, dann kann man es da nochmal. Jetzt haben wir die Unterordnung des AT und NT. Das AT bereitet das NT vor. Und das NT ist im AT schon verborgen. Das Alte Testament wird im Neuen offenbart. Und wir haben immer eine Deutung von Christus her zu suchen. Christus im Alten Testament. Wir würden die Geschichte mit der Opferung Isaaks gar nicht verstehen können. Geht gar nicht, wenn wir es nicht daher verstehen würden. Wir haben die Autorität, die Offenbarung Gottes. Jetzt kommt eben dieser transzendente Aspekt rein. Ja, Macht, dass die Schrift von sich her aus eine Autorität ist. Es sind auch keine weiteren Quellen nötig und es kommen auch keine weiteren Quellen, Hebräer 1. Die Selbstaussagen der Heiligen Schrift bezeugen ihre Autorität und die Schrifterfüllung. Und unser letzter Punkt, Jesus Christus ist Mitte der Heiligen Schrift, im Alten wie im Neuen Testament. Im Alten ist er noch verborgen, im Neuen ist er aufgedeckt. Und Christus hält das Alte und das Neue Testament letztendlich zusammen. Und dann haben wir eigentlich ein wenig, können wir aufatmen, wenn wir diese ja, schriftgemäße Bibelauslegung uns hier ein Stück weit zu eigen machen können. Ja, soweit jetzt einfach, die Zeit ist auch schon fortgeschritten. Ich möchte einfach, habt ihr noch Fragen?
Schrifterfüllung, was ich schon gesehen
habe. Ja. ja, ja.
Mehrere hundert.
Über Israel oder auch über die gesamte Geschichte, was sich erfüllt hat und was noch kommt. Ja. Ja.
Ich würde auch sagen, dass eigentlich wir als Christen würden das nicht in Frage stellen.
Ja, das ist
allein aus Demut und Ehrfurcht.
Ja,
ne, dass
ja.
Wenn wir das geworden sind, dann sind das nicht Christenmenschen, diese ganze Frage.
Das andere, ja, das ist Kacke. Er sagt ja auch, wenn wir so das anbieten, dann sind wir keine Christen mehr. Ja, natürlich kann ich als Wissenschaftler oder auch als Theologe das so machen. Es tut mir ja keine Einschränkung, aber ob ich dann noch ein Christ bin und da Aussagen machen kann, das ist eben dann nicht mehr gegeben. Ja.
Ich denke mal,
Wobei jetzt, wenn ich Adolf Schlatter zum Beispiel sehe, der hat ja ein riesen Kompendium auch geschrieben über die Geschichte dieser Zeit damals. Also er hat das ganz akribisch beleuchtet. Karl Heim geht wieder in die naturwissenschaftliche Richtung, ja. Also, oder Kähler, der hat mit Leben Jesu Forschung sich auseinandergesetzt. Also, da sind schon Leute auch, aber es ist immer wichtig, dass nicht ich dass das Schriftwort korrigieren möchte, sondern dass ich ein Stück weit für die Gemeinde etwas herausziehen möchte, was in der Tiefe eigentlich ihnen nützt und voranbringt im Glauben. Das ist das. Ja.
Theologen sagen, also da kann man ja irgendwie mal historisch sagen, aber ich habe halt auch gehört, dass manche Historiker oder wie manche Historiker halt auch dann sagen, das und das und das sind eben doch historische Dokumente im Alten Testament und eben doch als solche zu nehmen.
Ja, die Aussagen sind da oft so gegensätzlich. Der eine sagt ja zu dem einen Text und der andere sagt nee und beim anderen ist es gerade wieder. Also man kriegt kein einheitliches Bild und das ist für die Gemeinde immer so, dass sie sagt, ja, dann machen wir, was wir wollen. Ja, das ist das, was leider dann noch rauskommt. Ich weiß. Jetzt.
Ganz kurz, da soll noch ein T ist im Alten Testament verborgen und nicht verborgen. Ne?
Aber, ja?
Steht verborgen.
Oh, ja, okay, ich muss den B ausmachen. Ja, verborgen. Gut. Das war jetzt noch die Endredaktion. Danke. Ich würde sagen, ich danke noch und dann reden wir rüber. Lieber Herr. Danke, dass dein Wort eindeutig ist und dass es Autorität in Ewigkeit für uns auch darstellt. Segne jetzt auch den weiteren Verlauf dieses Tages und hab Dank für deine Freundlichkeit und Güte. Amen.
Wir treffen uns.